Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema heute, denn früher oder später verarmen wir alle, die Berliner Bahnhofsmission. Warum ist das ein Thema?
Ja, weil du hast schon recht. Irgendwie ist diese Bahnhofsmission in unser aller Auge, wenn wir auf einem Bahnhof erscheinen. Und du kennst auch diese Menschen, die in dunklen Anzügen oder Röcken oder Mänteln andere am Arm haben, deren Gepäck tragen, sie von A nach B bringen, ihnen in einer kleinen, kargen Räumlichkeit etwas zu essen geben. Oder ihnen einfach bei anderen Dingen behilflich ist, bei Ausfüllen von irgendwelchen Formularen, wenn es sich um Ausländer handelt und so weiter. Und das ist irgendwie so eine Sache, habe ich immer gedacht, na ja, das ist wahrscheinlich kirchlich, karitativ und so hatte ich so, ist so Teil unseres Lebens sozusagen, wenn ja, du auf einem Bahnhof bist.
Willst du mir jetzt gerade sagen, das ist nicht kirchlich?
Moment, es ist schon, natürlich ist alles kirchlich und karitativ, ist ja klar, aber die Idee sozusagen, so etwas zu tun, das ist dann, wenn man sich da mal mit beschäftigt, irgendwie auch so eins der vielen Dinge, die sich logisch entwickeln und die schon uralt sind. Diese Bahnhofsmission gibt es tatsächlich seit 1894.
Und da fragt man sich, wann hat Bismarck die Sozialversicherung eingeführt? Das dürfte ja ungefähr...
Ein bisschen vorher. Okay. Ja. Da fragt man sich aber, warum eigentlich nicht vorher? Und wenn du diese Frage beantwortest, dann stellst du fest, ja, vorher gab es gar keine Bahnhöfe.
Ja,
ist so.
Guter Grund.
Ja, weil das 19. Jahrhundert ist ja gekennzeichnet durch die Industrialisierung und ein Teil dieser Industrialisierung in Deutschland und natürlich auch in anderen europäischen Ländern, insbesondere in England, war eben nicht nur das Entstehen von Fabriken und dass aus den kleinen Dörfchen und Städtchen große Dörfer und Städte wurden und dass man also Arbeitskräfte noch und nöcher brauchte, sondern es wurden auch Gleise gelegt und auf denen fuhren ganz merkwürdige, ich sag mal dampfende, die Indianer haben dazu gesagt Dampfrösser, Indianer darf man nicht sagen, aber die indigene Bevölkerung der nördlichen Sphäre Amerikas haben dazu Dampfrösser gesagt, weil sie einfach das überhaupt nicht verstehen konnten, dass da so ein Ding auf Rädern angerollt kommt und eben Dampf macht. Das waren dann für sie Pferde mit Dampf. Und so ähnlich haben die Leute auch in Deutschland geguckt, als die ersten Eisenbahnen fuhren, von Nürnberg nach Fürth, das kennen wir ja alle, Tempo ungefähr 40. Das wurde allerdings sehr viel schneller. Genauso wie der Ausbau des Eisenbahnnetzes. Also mal eben so eine kleine Vergleichszahl. 1815, das war das Geburtsjahr von Bismarck. Da waren es ein paar hundert Kilometer. Und 1890, also kurz danach ist Bismarck gestorben, also sozusagen in der Lebenszeit Bismarcks, ist das dann geklettert auf 44.000.
Wow.
So, und das bedeutet, dass dieses Land auf einmal so, ich sag mal, durchschlängelt wurde von Mobilitätsspuren, weil natürlich diese Eisenbahn ursprünglich und als allererstes gedacht war, um Waren zu transportieren.
Nicht für Soldaten?
Also Moment, ursprünglich war es für Waren und natürlich auch für Soldaten. Das erste Mal, dass das richtig eingesetzt wurde, war im Deutsch-Deutschen Krieg 1866, als die Soldaten zielgerichtet und pünktlich vor allem zu einer bestimmten Stelle gebracht wurden, wo das Gefecht stattfand oder wo man sie brauchte. Und das war einer der Gründe, warum diese Schlacht relativ zügig zugunsten der Preußen oder der Deutschen dann entschieden wurde. Aber ansonsten war es natürlich tatsächlich ein wesentlicher Teil der Industrialisierung, weil dadurch eben zum Beispiel die Kohle, die man brauchte, um die Hochöfen ans Brennen zu kriegen und überhaupt die Maschinen am Laufen zu halten, eben mit der Eisenbahn dahin gebracht wurden, wo sie hin sollten. Das hat dann auch also wirklich eine gewaltige Konsequenz gehabt, weil man nämlich auf einmal feststellte, wenn diese Eisenbahn durch 30.000 verschiedene Territorien fährt und immer Zollschranken passieren muss, dann wird die Ware immer teurer. Jedes Mal, wenn du von einer Zolleinheit zur nächsten fährst, kommt was obendrauf. Und das war der Grund, weswegen 1834 sozusagen mit parallel zum Wachstum der Eisenbahn und zum Durchstarten der Industrialisierung der Deutsche Zollverein gegründet wurde. Und deswegen heißt die Zeche Zollverein, weil es eben ein Teil dieses zusammenwachsenden Binnenmarktes in Deutschland, sagen wir mal.
In den Deutschländern.
ich wollte gerade sagen, sagen wir einfach mal, das ist sonst zu kompliziert, okay. Also in Deutschland war. Und der Hauptgrund also war nicht Menschen von A nach B zu bringen, aber wir haben ja gerade festgestellt, dass insbesondere im Bergbau, also in der Saarregion, in Sachsen, natürlich das, was heute Nordrhein-Westfalen ist, also Dortmund und Gelsenkirchen und diese ganze Ecke, die war ja geprägt vom Bergbau und da mussten wirklich viele Arbeiter hin, die unter Tage dann das schwarze Gold herausgeholt haben und ohne dieses schwarze Gold und ohne die Arbeiter hätte der Rest auch nicht funktioniert. Also war das essentiell. So, und diese Arbeiter kamen aus allen Ecken des Reiches und auch aus dem Ausland, zum Beispiel aus Polen, und wurden dann eben dahin gekarrt. Und dazu brauchte man eben auch Züge, mit denen Menschen fahren konnten. Und wenn damit Arbeiter fahren konnten, dann konnten damit auch ganz normale Menschen fahren. Zum Beispiel jene, die vom Land in die Stadt wollten, weil sie dachten, in der Stadt bekomme ich einen besseren Job und eine größere Verdienstmöglichkeit. Und ich kann meine Familie, die vielfach auf dem Land geblieben ist, so unterstützen, dass denen es auch besser geht. Und die mussten da irgendwie hinkommen, also fuhren sie mit dem Zug. Und wenn sie irgendwo aussteigen wollten oder mussten, dann musste dort irgendeine Lokalität sein, wo sie sozusagen angekommen sind und wo die Züge halten konnten und wo man wusste, dass sie dort auch abfahren.
Ja.
Begründung eines Bahnhofs.
Ja.
Das ist im alten Texas auch so gewesen, im Wilden Westen, in jedem guten Wildwestfilm
gibt's einen Bahnhof.
Sieht man einen Bahnhof, eine Station. Und wenn es halt nur für die Pferdewagen war. Aber immerhin, so einen Punkt brauchte man natürlich. Und die gab es vorher auch schon, weil natürlich auch in Deutschland schon Pferdewagen unterwegs waren. Aber die wurden jetzt eben ausgebaut. Und damit war das eine Ansammlung von Menschen. Und damit kamen natürlich dort auch Menschen hin, die vielleicht nicht unbedingt nur Gutes im Schilde führten. Und es zielte also die Bahnhofsmission, um die es ja heute geht, die zielte darauf ab, junge Frauen, Mädchen, die unterwegs waren auf der Suche nach Arbeit, vor Prostitution und Menschenhandel zu schützen. Also die Frauen, die wurden mit Plakaten aufgefordert, vorsichtig zu sein, wenn sie auf Arbeitssuche sind. Sie wurden vor Gefahren gewarnt, sie wurden vor Falschmeldungen, also Fake News gewarnt. Im Grunde genommen das Gleiche, was heute auch passiert außerhalb Deutschlands, um junge Mädchen in die Prostitution nach Deutschland zu kriegen. Also wird irgendwas erzählt. Von mir aus in Kasachstan oder sonst irgendwo und mit falschen Versprechungen werden sie hierher gelockt und landen dann eben unter wirklich schlechtesten Umständen irgendwo, ja, wie soll ich sagen, in der Prostitution oder in jedenfalls menschenfeindlichen
ausbeuterischen Betrieben, Zwangsarbeit.
Ja, genau. Ja, ja. Genau. So, und das, also die Bahnhofsmission, habe ich ja gesagt, wurde 1894 gegründet und vorher schon gab es 1877, genauer gesagt, die Evangelische Union der Freundinnen junger Frauen. So hieß das wirklich. Das war aber im Grunde nur das Gleiche. Da suchten Frauen, bemühten sich, jüngere Frauen vor den Gefahren zu schützen, die in einem solchen Bahnhof eben lauerten. Im Übrigen als Klammerbemerkung, auch heute sind manche Bahnhöfe kein besonders attraktiver Ort.
Warst du zuletzt in Frankfurt am Main?
Ja, Entschuldigung. Also ich bin ja hier oben in der Nähe von Bremen, also der Bremer Bahnhof, das muss ich auch sagen, das ist wirklich kein Vergnügen, das kann man nicht anders sagen.
Aber damals waren Bahnhöfe doch noch eigentlich die besseren Gegenden, oder?
Also, naja,
dass es so Drogenlöcher und so wurden.
Nein, das war es nicht. Nein, Drogenlöcher nicht. Also Drogenlöcher, es gab keinen Drogenhandel, wie man das heute kennt, sondern es waren, also insofern war der sauber und clean, der Bahnhof. Aber natürlich war das halt ein Treffpunkt für Leute, die, ich sag mal, anderes im Schilde führten, als nur zu reisen. Mhm. Ja, und deswegen gründeten sich sehr schnell Gegenbewegungen und das waren eben Frauen, die sich um junge Frauen kümmerten. 1884 gab es so ein internationales Netz. Also die konnten sich dann sozusagen von einer Organisation zur anderen reisen und dort sich immer in Begleitung begeben, damit sie nicht alleine waren und dann Opfer eben solcher Typen wurden, die eben anderes vorhatten. Und 1884, also 7 Jahre später, gab es dann das erste katholische Pendant. Das war in der Schweiz, das war ein tatsächlich regelrechter Bahnhofsdienst, der allerdings bezog sich auf wartende junge Frauen. Also wenn jemand da ankam und auf seinen Zug wartete, dann kümmerten die sich darum, dass sie da nicht alleine am Bahnsteig rumsaß, sondern, ja, ich sag mal, sich irgendwo hinsetzen konnte, wo eben andere auch waren und die sich sozusagen dann um sie gekümmert haben. So, und da in diesem ganzen großen Zusammenhang ist die Varnus-Mission gegründet worden, die das sozusagen aus der katholischen Seite nochmal vervollkommnete und dann eben sich in großem Stile um diese Mädchen kümmerte. Und bezahlt wurde das teilweise von der Reichsbahn oder heute von der Bundesbahn oder Deutschen Bahn und natürlich von der katholischen Kirche. Und das weitete sich extrem viel aus, weil Deutschland war ein Transitland. Also wir müssen bei allen Themen, die wir so mit Deutschland haben, musst du immer in der Zeit im Kopf haben, im Gegensatz zu allen anderen europäischen Ländern war Deutschland tatsächlich ein Durchgangsland.
Ja.
Und die anderen, die waren am Rand sozusagen, bei denen kamen natürlich auch Leute hin und die fuhren auch wieder weg, aber es waren eben nicht Leute, die einfach durch mussten, um woanders hinzukommen. Das ist, wenn du also in Spanien bist, dann willst du nach Spanien, maximal nach Portugal, aber eben nicht weiter. So, und insofern war also die Bedeutung dieser Bahnhofsmission sehr viel wichtiger oder sehr groß für Deutschland insbesondere. So, und als dann 1914 der Krieg kam, war Deutschland natürlich in diesem Sinne kein Transitland mehr. Und das Ganze mit den Frauen ging auch deutlich zurück, weil die da nicht mehr auf Arbeitssuche waren, sondern die mussten ja dann zu Hause bleiben und die Kinder großziehen, weil die Männer weg waren. Das haben sie vorher auch schon gemacht, aber erst später kam ja dann dazu, dass sie die Jobs von denen übernehmen mussten. Aber dann wurde sozusagen die Aufgabe umgeweitet oder ausgeweitet auf Kriegsheimkehrer, auf Arbeitslose und später dann, also im zweiten Teil des Krieges, auf Frauen, die zu Munitionsfabriken gekommen sind in den Städten, vom Land irgendwie oder aus der Umgebung, die dann also mit dem Zug in die Stadt reinfuhren, um dann in den kriegswichtigen Betrieben zu arbeiten. Insofern war dann die gesamte Tätigkeit der Bahnhofsmission ausgeweitet. Und ich habe dann, als wir das recherchiert haben und gefragt haben, wo kommt das eigentlich her? Weil das ist ja dieser Gedanke, dass man anderen hilft und sich sozusagen in eine Situation begibt, das ist ja gar nicht so, eigentlich ist es ja nicht neu. Und siehe da, es gab es tatsächlich auch schon in der Antike. Dort gibt es tatsächlich so etwas wie Lebenshilfe. Es gibt Texte von Cicero und anderen, die sich damit beschäftigen, wie man Leuten hilft, die unter Krankheiten gelitten haben, wo es Todesfälle von nahen Angehörigen gegeben hat oder eben Dinge passiert sind, die einem Menschen Kummer und Schmerz bereiten. Dann gab es natürlich auch in der Antike Hungersnöte und vor allem Naturkatastrophen. Also der Tiber in Rom ist unentwegt über seine Ufer getreten und hat das Land überschwemmt. Es hat unglaublich viele Brandkatastrophen gegeben, mit denen die Leute nicht zurechtgekommen sind und sie brauchten immer Hilfe und Unterstützung. Und aus den Quellen wissen wir tatsächlich, jedenfalls die sich damit beschäftigen, dass sie diese Hilfe tatsächlich auch strukturell bekommen haben. Also es hat tatsächlich den Gedanken, sozusagen karitativ tätig zu sein, und zwar im Sinne einer Gemeinschaft, nicht von einzelnen Personen. Das ist sowieso klar, das hat es immer gegeben, aber dass es sozusagen eine Art Organisation gegeben hat, die sich um so etwas bekümmert, das ist tatsächlich aus der Antike überliefert. Und auch aus dem Mittelalter hat es das gegeben, dort allerdings vermehrt nach den Klostergründungen. Also, dass du einfach gesagt hast, hinter Klostermauern findet ein Kranker Hilfe und ein Hungriger Essen. Und das ist auch tatsächlich so gewesen. Das ist nur so als nebenbei, also als Ergebnis dieser Recherche. Und das ist sozusagen die Fortsetzung dieser Gedanken, ist eben auch entstanden in der Bahnhofsmission. Und die ist ja heute auch noch überall zu sehen.
Hinter Klostermauern, dann Bahnhofsmission, also eine Mission, die haben ja auch immer einen Auftrag. Also Mission ist ja genau das, was die christliche Kirche macht, nämlich um neue Schäfchen zu sammeln, also um die Seelen der Menschen sich einzubleiben. Ist das zumindest auch mittelbarer Auftrag der Bahnhofsmission?
Also sie machen kein Hehl daraus,
das Wort Gottes zu verbreiten.
Ja, sie machen kein Hehl daraus, dass sie Teil der katholischen Kirche sind.
Evangelien gibt's auch, ne?
Ja, die Evangelien gibt's auch. Also sie sind nicht, da wird kein Buhai drum gemacht, aber es wird auch natürlich nicht versteckt. Und man sieht es auch, wenn man in die Räumlichkeiten hineinkommt, dass das so ist. Aber es ist nicht der Haupt, also es ist nicht dazu da, Reisende in irgendeine Kirchengemeinde zu kriegen. Das ist ja auch schwierig, weil die ja reisen. Insofern muss man einfach sagen, das ist sicherlich gewünscht, aber der Hauptpunkt ist einfach, dass du auch nach außen zeigst, wir helfen, Da gibt's ja Miserior oder sonst welche Dinge oder die Caritas eben, wo du auch sagst, klar, das ist katholische Kirche, ja klar. Oder auch evangelische Kirche hat das genauso.
Ja,
aber du musst da nicht in die Kirche gehen, um da Hilfe zu bekommen. Und dass das ein Unterschied ist, in welchem System du das machst, kannst du ja mit einem einzigen Blick in die DDR herausfinden. Ja. 1956 wurden die Ostbahnhofsmissionen verboten und geschlossen.
Oh.
Es blieb nur eine einzige am Berliner Ostbahnhof. Die blieb offen.
Und ja, gut, dazu braucht man in der DDR eine Bahnhofsmission. Da gab es ja keine armen und hilflosen Menschen.
Es gab auch keine Verbrecher, habe ich
gehört. Genau, stimmt. Verbrecher. Und Nazis auch nicht.
Nein, Nazis gab es auch nicht. Und dieses Verbot erstaunlicherweise galt bis zur deutschen Einheit. Und ich habe mich dann gefragt, warum eigentlich? Also warum haben die so, natürlich, weil sie eine antiklerikale
vor allen Dingen, das ist ja, wenn du an jedem Bahnhof ein Büro hast, ja, dann hast du ja im Grunde, das ist ja ein eigener Geheimdienst. Das ist ja genau wie die Kirche. Die Kirche ist ja auch ein hocheffektiver Geheimdienst.
Ja.
Das, klar musst du sowas verbieten, wenn du ein kommunistischer Staat bist.
Ja, also jedenfalls, sie haben es verboten und das ist tatsächlich, ja. Also ich habe mich gewundert, weil das ist ja, ich meine, ich bin da noch nie in die Lage gekommen, Gott sei Dank, aber wenn du wirklich Hilfe brauchst und du kannst da hingehen und musst einfach barrierefrei, kannst du da Hilfe bekommen.
Du meinst niederschwellig, meinst du?
Ja, das ist schon gut.
Nee, ich war auch noch, mit denen hatte ich auch noch nie was zu tun.
Ja, also wir haben uns mit denen beschäftigt und unabhängig jetzt von der katholischen Kirche, unabhängig vom christlichen Glauben, unabhängig, ob man Teil dieser Glaubensgemeinschaft ist oder nicht, finde ich, ist diese Bahnhofsmission schon eine ganz gute Erfindung.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 15.07.2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.